Schalkes Neuzugänge liefern und trotzdem können die knapp eine 2:0-Führung gegen Dresden nicht nach Hause bringen. Über das Spiel reden wir heute in einer neuen Folge Inside Schalke und zum Schluss haben wir noch eine Überraschung für euch. Also bleibt dran und viel Spaß.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
2:0 geführt und am Ende doch gefühlt verloren. Das Spiel gegen Dresden hat nicht den Ausgang genommen, den sich viele Schalker erhofft hatten nach den Wochen ohne Sieg. Darüber reden wir heute in einer neuen Folge Inside Schalke mit meinen Kollegen Andi Ernst.
Glück auf.
Und Robin Haag.
Hallo, guten Morgen.
Und mein Name ist Sinan Schatt von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 starten jetzt. Jungs, ich habe es gerade schon gesagt, dieses Unentschieden zu Hause fühlt sich dann am Ende doch an wie eine Niederlage, obwohl es ja einen Punkt dafür gibt. Schalke hat in einem etwas schweren Spiel 2:0 irgendwann die Führung sich erkämpft mit zwei geilen Toren von Edin Dzeko, darüber reden wir gleich nochmal im Detail, aber dann das Spiel eben doch wieder aus der Hand gegeben.
Ja, absolut enttäuschend, das haben auch alle so zusammengefasst nach dem Spiel in der Mixed Zone. Das darf Schalke nicht passieren, dass man so eine Führung aus der Hand gibt, gerade wenn man sieht, die letzten Wochen waren, was Ergebnisse und Leistung betrifft, nicht so gut. Dann wäre so ein Sieg doppelt wichtig gewesen, um wieder einen positiven Drive reinzukriegen. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Wieder zwei Gegentore kassiert. Ich glaube, von den letzten 5 Spielen 4-mal 2 Tore kassiert. Ja, das eigentlich war die Defensive ja die große Stärke der Hinrunde. Auch das bröckelt jetzt. Ist schon eine gefährliche Phase, finde ich jetzt, wo man gucken muss, dass man oben den Anschluss nicht verliert. Tabellenspitze ist jetzt weg. Ja, ist gefährlich.
Ja, eine Ergebniskrise ist in jedem Fall. Ob es auch mehr ist, auch darüber reden wir gleich. Aber zunächst komme ich nochmal zu dir, Andi. Das Spiel hat ja einen seltsamen Verlauf genommen. In der ersten Halbzeit ist quasi nichts passiert, sehr wenig nur. In der zweiten Halbzeit kam Schalke eigentlich ganz ordentlich aus der Kabine, so war jedenfalls mein Eindruck, und macht dann gerade mit seinen Winterneuzugängen echt zwei sehenswerte Tore.
Ja, sehe ich auch so. Erste Halbzeit gab es nur eine Torschance, die hat Edin Dzeko vergeben. Ja, zweite Halbzeit wurde es dann durch einen Wechsel ganz anders. Oshish kam rein, Gomis ging raus. Gomis ist ja allgemein bisher sehr unglücklich als Schalke-Spieler, das muss man auch sagen. Und mit Oshish kam völlig andere Bewegungen, ein völlig anderes Element in das Schalker Spiel. Nicht umsonst legt er das erste Tor auf. Edin Dzeko verwandelt schön Volley und dann fällt das 2:0 auch ansatzlos. Da sieht man einfach so Momente, hat Schalke sich erträumt, als Edin Dzeko kam, und er hofft ein bisschen, vielleicht sogar erwartet. Aber wenn man dann in diesem Stadion wirklich sieht, wie dieser Spieler, der so viel erlebt hat, den Ball ins linke Eck, das war einfach so ein Moment, hattest du echt lange nicht, so einen fußballerisch wirklich technisch tollen Moment. Ja, und dann, was dann noch schiefgelaufen ist, reden wir gleich drüber. Dann gab es ein paar Auswechslungen und ich stimme Robin zu und allen anderen Schalkern, die gestern im Stadion und waren oder vor den Fernsehgeräten gehockt haben. Das darfst du niemals im Leben abgeben.
Das sehen die Verantwortlichen auf Schalke und die Spieler ja durchaus auch selber so. Aber vorher noch mal kurz, ich komme noch mal kurz zurück auf die beiden Tore, beziehungsweise vor allen Dingen auf das erste Tor, weil das sah ja nach richtigen Fußball aus. Also bitte nicht falsch verstehen, aber in den letzten Wochen gab es wenig zusammenhängende Aktionen auf Schalke. Dieses Mal, also Karaman gewinnt den Ball, Jovicic übernimmt direkt, spielt ihn links und es ist dann eine Kette, eine Reihe, die dann entsteht mit allen Neuzugängen. Ich komme nochmal zurück quasi auf diese verrückte Wintertransferphase, Robin. Ihr beide wart ja auch am Deadline-Day live auf Schalke natürlich. Das hat offenbar also alles gefruchtet, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, das macht natürlich Mut für die kommenden Wochen, wenn man sieht, ne, es ist Ergebniskrise, vielleicht sogar eine kleine Krise insgesamt, aber ja, die Neuzugänge scheinen zu passen, da hat man sich wirklich verstärkt, wenn du siehst, wer gegangen ist, das waren nur Spieler aus der zweiten Reihe oder aus der dritten Reihe sogar, und es kommen halt Spieler, die Schalke besser machen. Edin Dzeko hat schon bewiesen in seinen Einsätzen, dass er 3 Tore geschossen hat und wieder die Tore geschossen, Andi sagt gerade, es war wirklich sehr, sehr gut. Oshish hat man auch gesehen, er kann Schalke weiterhelfen. Von Ljubicic bin ich noch nicht so überzeugt, auch wenn er beim Tor beteiligt war. Sonst fand ich, es war eher eine schwache Leistung, auch in Bochum hat er mir nicht gefallen. Trotzdem ist er Stammspieler und er hat ja viel Potenzial. Ne? Nur, dass er jetzt in den ersten 2 Spielen, 1,5 Wochen nach seiner Verpflichtung noch nicht zündet, heißt nicht, dass man ihn abschreiben sollte. Das will ich damit auf keinen Fall tun. Aber ich finde auch, Wintertransfers sind sehr, sehr vielversprechend. Und die machen mir auch Mut für die kommenden Wochen.
Und da gehört ja auch noch Ngai dazu, ne, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat gestern, wie ich fand. Dann allerdings kam nach einer 2-0-Führung eben die große Wechselphase. Muslic hat das auf eure oder auf deine Frage hin, glaube ich, in der PK hinterher damit auch begründet, dass die Jungs halt noch nicht fit für 90 Minuten sind, weil sie in ihren Vereinen, wo sie herkommen, auch lange nicht gespielt haben. Muslic hat dann am Ende 5 Innenverteidiger auf dem Platz gehabt. Und die Statik des Spiels war auf einmal dahin. War jedenfalls mein Eindruck.
Das hast du ja alles innerhalb von 10 Sekunden zusammengefasst. Muss aber langsam machen. Also, Schalke 2-0 in Führung. Edin Dzeko war, glaube ich, so war mein Eindruck, stand schon vorher zur Auswechslung bereit, weil noch vor das zweite Tor fiel, war Silla schon an der Seitenlinie. Also, er hat ihn nicht rausgenommen, weil er gerade das 2-0 geschossen hat, sondern er hätte ihn, glaube ich, sowieso rausgenommen. So hat er es auch hinterher begründet, ne? Also, dieser Wechsel war ja einer derjenigen, die von den Fans auch wirklich, kommentiert das mal gerne, sehr kritisiert worden sind, dass dadurch das Schalker Spiel so ein bisschen ins Wanken geriet. Gesagt, Edin Dzeko hatte ja eine Fußverletzung, kam dann nach Schalke, hat im ersten Spiel 25 Minuten gespielt, im zweiten Spiel 45, im dritten Spiel 70, das ist dann halt irgendwie so eine logische Reihe und das ist natürlich klar, sagte Miron Muslic, dass er noch nicht bereit ist für 90 Minuten. Mein Eindruck war jetzt, mein Gott, also wenn Edin Dzeko in der Form auf dem Platz steht, dann bindet der natürlich nochmal ganz anders, aber okay, kann ich nachvollziehen, der ist 39, baue ihn ganz langsam auf. Bei Ndjaye hat er es ähnlich begründet, auch der hätte ewig nicht so lange gespielt. Stimmt nicht. Also er hat für Anderlecht vor Weihnachten einmal 90 Minuten gespielt und am 18. Januar auch nochmal 84 Minuten gegen Gent. Das habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Also der ist schon eigentlich fit. Er hat dann auch begründet, dass er den Wechsel Linksverteidiger raus, Innenverteidiger rein, den hat er mit Vitali Becker und das stimmt dann aber auch sehr oft gemacht. Das hat damit zu tun, wenn der Gegner dann, der zurückliegt, physisch große Spieler bringt, ist es dann einfach besser, nach Meinung von Muslic, und das ist ja in der Hinrunde ab und an aufgegangen oder meistens aufgegangen, einen großen, kopfballstarken Spieler zu bringen, der die Bälle dann wegköpfen kann. Und so war dieser Wechsel dann auch zu erklären.
Und was schlecht oder schwierig zu erklären ist, ist, warum Schalke so viele Tore inzwischen kassiert, was in der ersten Saisonhälfte eben nicht passiert ist. Jetzt hast du 5 Innenverteidiger auf dem Platz oder zumindest die Jungs, die dir in der ersten Serie alles wegverteidigt haben. Das 1-2 fällt zwar unglücklich, weil es ein Eigentor von Hasan Kutucay ist, aber in der Entstehung vorher ist Schalke ja völlig harmlos auf der linken Außenseite. Habt ihr eine Erklärung dafür? Warum wankt diese Abwehr so inzwischen?
Ja, schwer zu sagen. Jetzt gerade angesprochen, Prunkstück in der Hinrunde war die Abwehr. Jetzt ist es nicht mehr so. Es ging über die rechte Abwehrseite. Timo Becker sah da nicht ganz gut aus, aber er wird natürlich auch allein gelassen. Ne? Also da wurde in seinem Rücken, hat jemand freigelaufen, er wurde dann angespielt, ist in den 16er gezogen, bereitet das Tor vor. Ja, man kann über das System streiten und sprechen. Seit letzter Woche spielt Schalke mit 4er Abwehrkette, nicht mehr mit 5er Abwehrkette. Wobei man schon sagen muss, gestern lag es wohl nicht daran. Ne? Die Tore waren beide irgendwie unglücklich. Das Eigentor war ein Gurkentor nach Ecke, da ist das System egal. Ne? Aber irgendwas hat sich da verändert. Dieses Selbstverständnis fehlt vielleicht auch ein bisschen. Das letzte Selbstvertrauen, die letzte Überzeugung fehlt mir da in den Abwehraktionen teilweise. Und ein bisschen hat mich auch gewundert, dass Mertcan Ayhan den Vorzug vor Hasan Kurucay bekommen in der Innenverteidigung. Kurucay war, obwohl er gegen Lautern natürlich ein schlechtes Spiel gemacht hat und dann gesperrt war in Bochum, war trotzdem in der Hinrunde neben Kartic der beste Verteidiger der Liga für mich, der beste Innenverteidiger. Und dass man ihn, obwohl er fit ist, draußen lässt, habe ich nicht ganz verstanden. Ich hätte ihn aufgestellt.
Ist aber ein Luxusproblem, ne? Oder? Am Ende, also Mertcan hat ja gestern keine gravierenden Fehler gemacht, aber ich glaube, du hast Miron auch genau dazu gefragt, warum Mertcan vor Hasan den Vorzug bekommen hat.
Ja, es gab aber keine konkrete Antwort, sondern er hat nur gesagt, er hatte die Wahl zwischen dem einen Profil und dem anderen. Er hat sich für das eine entschieden. Ende. Ich sehe das ähnlich. Also ich habe in Bochum verstanden, auf Viererkette zu gehen. Wenn Kurucay raus ist, kann man das entscheiden. Und man hat vorher eine kleine Abwehrkrise, aber jetzt ist Kurucay wieder da. Du hast in der Hinrunde ein System gehabt, mit dem du vielleicht nicht die Sterne vom Himmel gespielt hast, aber mit dem du wirklich top verteidigt hast. Mit einer Dreierabwehrkette, mit Ayhan, Kartic, Kurucay. Die waren gestern theoretisch alle da. Du hast einen Linksverteidiger mit Ndjaye gehabt, einen klassischen Linksverteidiger. Du hast gesehen, der ist fit, der kann das gut. Und über rechts hast du Timo Becker, der hätte sich vielleicht in dem System noch ganz anders gefangen. Aber mein Gott, kehr doch zu deinem Erfolgssystem zurück, wenn du die passenden Profile hast. Miron Muslic spricht immer von Profilen, Profile, Profile, Profile. Und jetzt hat er alle seine Profile für sein Lieblingssystem, für sein Erfolgssystem der Hinrunde hatte er da. Warum spielt er es nicht? Unterm Strich kann man sagen, okay, auch mit Viererkette haben sie 2-0 geführt und hätten es eigentlich nach Hause bringen müssen, aber ich habe es trotzdem nicht so ganz verstanden.
Ich finde, diese Systemfrage geht heute so ein bisschen am Thema vorbei, weil auch in der Hinrunde wurden ja immer dann von der Öffentlichkeit gesagt, ja, Musisch hat nur den Plan A, hat nur den Plan A. Wir suchen den Plan B und wir sagen, bleib doch bei deinem Plan A. Das ist irgendwie eine Diskussion, die sich ein bisschen im Kreis dreht, finde ich. Deshalb ist das ein bisschen unfair. Ich finde, die Gegentore gestern waren ja schon beide sehr unglücklich, beide Slapstick-mäßig, dass man einfach die Systemfrage nach gestern einfach nicht so laut stellen sollte. Das ist meine Meinung.
Deswegen war ja mein Nebensatz auch noch so wertvoll. Trotzdem finde ich es immer noch wichtig zu sagen, es ist wichtig, einen Plan B zu haben. Wenn man den aber hat, dann muss der auch wirklich gut sein. Und Schalke hat ja, da haben wir auch oft drüber geredet, jetzt nicht wirklich Zeit, um den, das haben wir vor einer Woche thematisiert. Miron Muslic hat seinen Plan B ja doch eher so überfallartig eingeführt und er hat ihn ja quasi null eintrainieren lassen. Aber du hast recht, es gibt jetzt andere Themen, als die Systemfrage von nach diesem 2:2 zu stellen.
Unterm Strich bleibt aber, dass Schalke im Moment zu viele Tore kassiert. Wenn auch die beiden Tore gestern ja jetzt kein Ergebnis einer übermäßig starken Dynamo-Offensive beziehungsweise einer übermäßig schwachen Schalke-Defensive waren. Ihr habt es gerade schon gesagt, das sind zwei individuelle Situationen, die da zu zwei Toren führen.
Ja, hier Loris Karius greift daneben. Ne? Also das ist auch, ich glaube, hier im Talk haben wir den in den letzten 18 Spieltagen jetzt mal gelobt und er war gefühlt 17 Mal Spieler des Spiels. Und jetzt greift er halt auch einmal daneben. Natürlich wird er da bedrängt, das ist nicht so einfach, wie es aussieht, hat er selber auch gesagt in der Mixzone. Aber ja, trotzdem war es unglücklich und an einem guten Tag faustet er den Ball weg und das Spiel geht dann 2-1 aus. Ne? Da muss man auch Loris mit reinnehmen.
Genau, darauf will ich hinaus. Es waren dann also ja eine Verkettung von unglücklichen Entscheidungen vielleicht oder wie halt bei dem Tor nach der Ecke eben diese Situation, über die wir nach dem Bochum-Spiel ja zu Recht lange diskutiert haben. Ist es jetzt ein Foul am Torwart oder nicht? Meiner Meinung nach nein. Es ist auch gegen Karius gestern kein Foul. Es passiert dann eben, dass er die halbe Sekunde zu spät von der Linie wegkommt und eben dann nicht mehr an den Ball rankommt. Ja. Es ist halt eben nicht einheitlich. Und auch das hat Karius ja gestern wieder sehr deutlich.
Ja, das war ja auch schon zu sehen, wo die Dresdner den Eckball ausgeführt haben. Die haben ja bewusst, die sind nicht reingelaufen in den Strafraum oder in den Fünfer, sondern die haben den Fünfer ja belagert. Da standen ja 7, 8 Leute im 5-Meter-Raum in Blau und in Gelb. Und dann ist natürlich für den Torwart extrem schwer, sich da durchzusetzen, weil ich glaube auch, da standen Leute wie Mertal Ayer und Nikola Katic dem Karius auch mit im Weg. Ne? Also es war nicht so wie in, also ich bin der Meinung, dass beides kein Foul war, ganz klar, auch in Bochum nicht. Aber ich glaube, diesmal wurde Karius eher von den eigenen Männern behandelt als von den gegnerischen. Und
ja, auch. Er wird auch von dem Dresdner auf der Linie einmal ganz kurz angestoßen, geschubst. Und das dieser Impuls könnte, glaube ich, den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Strich drunter. Am Ende 2-2, zu wenig. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Neuzugänge machen aber Hoffnung, dass es besser werden kann. Und die Defensive muss sich wirklich fangen. Während des Spiels, ein stimmungsvolles Spiel war es, wie es auch nicht anders zu erwarten ist, glaube ich, wenn Dresden kommt, ne, mit einer ziemlich großen Fanstärke, hat die Nordkurve oder zumindest Teile der Nordkurve, also die Ultras Gelsenkirchen, haben dann dieses Spiel auch nochmal genutzt für ihre Botschaften, Andi.
Ja, du hast, also ich sehe da jetzt dein Handy da liegen, weil ich kann dir jetzt nicht aus dem Kopf. Nee. Es ging um einen Protest gegen den ehemaligen Boss Clemens Tönnies, der ins Ehrenpräsidium gewählt werden soll bei der Mitgliederversammlung im Juli.
Genau, und da wurden etliche Banner quer über die Nordkurve hochgehalten. Unter anderem stand dann da sowas wie CT, also Clemens Tönnies. Aber ich will da auch nicht mehr wieder hin. Da wird Tönnies aus einem Interview zitiert. Und weiter heißt es, halt dich an dein Wort, Schweinepriester, oder steht auf gegen Rassisten im Ehrenpräsidium und dergleichen. Also da gab es dann noch einige mehr. Ein Thema, was, glaube ich, viele Fans und grundsätzlich so Schalke-Fans spaltet. Wir haben ja immer wieder drüber gesprochen, dieser Mann polarisiert halt. Und ich war aber trotzdem, muss ich zugeben, etwas überrascht, ob dieses deutlichen Protests gestern so ein bisschen aus dem Nichts herauskommt.
Genau, also mich hat ehrlicherweise, wenn wir gerade sagen, das ist jetzt irgendwie am Thema vorbei, dann ist das auch an der aktuellen Vereinsdiskussion so ein bisschen vorbei. Auf einmal mit so einer Ehrenpräsidiums Tönnies-Debatte zu kommen. Die Mitgliederversammlung ist im Juli, das ist in 5 Monaten. Und der Zeitpunkt hat mich total überrascht. Dann Ehrenpräsidium, das ist ja jetzt eher eine symbolische Aufgabe. Also da ist ja nicht so, als hätte man dann direkt wieder Einfluss aufs Tagesgeschäft, wer verpflichtet wird oder nicht. Und ich glaube, ein Großteil der Mitglieder hat sich, dafür ist Clemens Tönnies auch schon echt zu lange raus, noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Also die interessiert genauso. Die interessiert vielleicht eher, macht Muslic Plan A oder Plan B und nicht, wird Clemens Tönnies jetzt ins Ehrenpräsidium gewählt. Also die Wucht, über die Wortwahl kann man immer streiten. Das Hauptplakat, meinetwegen, wie halte ich an ein Wort? Das ist ja ein Argument, das noch gilt. Aber Ekelschwein, Schweinepriester, das ist egal, um wen es geht. Das ist eine Beleidigung, die muss halt irgendwie nicht sein. Aber dabei bleibt es dann auch. Wir sollten dem Thema dann auch jetzt nicht so viel Zeit
anderer finden. Meinung, also Thema Zeitpunkt. Im Endeffekt ist es das erste Heimspiel, nachdem die Berichte öffentlich wurden, dass er ins Ehrenpräsidium gewählt wird. Deshalb ist der Zeitpunkt meiner Meinung nach eigentlich völlig in Ordnung. Ne? Die Ultras haben sich jetzt dann diese Bühne genutzt des Heimspiels und auch Maler Jungs, da waren ja mehrere Ultra-Gruppierungen, die es da geäußert haben. Deshalb finde ich den Zeitpunkt okay. Und auch wenn die Mitgliederversammlung noch weit hin ist und das Amt des Ehrenpräsidiums, also das Ehrenpräsidium jetzt per se jetzt kein wichtiges ist, geht es ja einfach um die Grundsatzfrage, ob man jemanden, der sich nachweislich Verfehlungen geleistet hat, die Ehre erweisen sollte, in so ein hochdekoriertes oder angesehenes Gremium gewählt zu werden. Und ich kann da die Kritik der Fans schon verstehen, dass wenn man sich aus guten Gründen von einem Menschen distanziert, dass man dem jetzt nicht noch eine Ehre erweisen sollte. Also ich bin da tendenziell auf Ultraseite tatsächlich.
Was vollkommen in Ordnung ist. Mir ging es auch überhaupt nicht darum, zu werten, sondern es gehört natürlich in einen Schalke-Talk, dass man logischerweise auch darüber spricht, was drumherum passiert ist. Und apropos drumherum, ihr seid ja nahezu jeden Tag beim Training, jedenfalls immer, wenn ihr es auch mitdürft. Ihr habt letzte Woche schon so ein bisschen darüber berichtet und es hielt auch, glaube ich, an, dieser Dzeko-Hype und dieses Gefühl beim Training. Nimm uns mal ein bisschen mit, Robin. Du bist auch vor dem Spiel gestern in der Fanszene so ein bisschen unterwegs gewesen.
Ja, also am Trainingsplatz ist es schon brutal. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, glaube ich, auch, dass Influencer da waren und Cevapcici für Edin Dzeko gegrillt haben. Ja, das kam sehr gut an, auch bei Dzeko und Muslic, die ja, ne, also Cevapcici ist ja das bosnische Nationalgericht. Und jetzt auch diese Woche waren zwar keine Leute da, die Cevapcici für Edin Dzeko gegrillt haben, aber es sind, also auch die öffentlichen Trainingszeiten sind erstaunlich gut besucht dafür, dass das Wetter verhältnismäßig mies ist mit der Kälte. Und da sind die letzten Male immer einige hundert oder zumindest viele Dutzend Fans, die jetzt keine offensichtlichen Schalke-Fans waren, sondern eindeutig Bosnien-Fans mit Bosnien-Trikots, die sie dann von Edin Dzeko haben unterschreiben lassen, die ein Foto mit Edin Dzeko machen wollen, weil das hat Miron Mustic bei uns im Interview auch klar gesagt. Edin Dzeko ist halt einfach ein Volksheld. Der ist der bosnische Schweinsteiger, der bosnische Gerd Müller, der bosnische Uwe Seeler. Der ist einfach eine ganz, ganz prominente Figur dieses Landes. Und jeder Bosnier, der in Deutschland lebt, findet Edin Dzeko einfach geil. Und der will ein Stück Edin Dzeko abhaben. Ich habe sogar von welchen gehört, die sind Dortmund-Fans gewesen und trotzdem auf Schalke gekommen und haben sich da ein Edin Dzeko-Trikot geholt und haben unterschreiben lassen.
Einfach, weil
Edin Dzeko Edin Dzeko ist.
Das steht mal für sich, ja. Also Dortmund-Fans, die sich ein Edin Dzeko-Trikot im Blau-Weiß holen. Respekt. Damit leite ich quasi so ein bisschen über zu dem Mann, der auch möglich gemacht hat, dass Edin Dzeko und etliche weitere natürlich jetzt auf Schalke sind. Nämlich Sportvorstand Frank Baumann. Und ich hatte zu Beginn des Talks ja schon angekündigt, dass wir eine Überraschung haben. Wir werden am 10. März, also in einigen Wochen schon, ein Live-Talk Inside Schalke aufzeichnen, hier bei uns in Essen bei Funke. Und unser Gast, unser Spezialgast wird kein geringerer sein als Schalkes erfolgreicher Sportvorstand Frank Baumann. Wann und wie ihr Tickets bekommt, das erfahrt ihr demnächst. Folgt uns dafür auf Social Media, vor allem den beiden Jungs hier, aber auch abonniert auch unseren Kanal und achtet auf watz.de darauf, dass wir einen Artikel dazu veröffentlichen, wann und wie es weitergeht dazu.
Ja, ich glaube, das wird eine gute Nummer. Also vor einigen Jahren hatten wir Peter Knebel schon mal zu Gast in einem Live-Talk. Da wart ihr, glaube ich, beide mit auf der Bühne, oder? Du zumindest?
Oh ja, das war nach einem Spiel in Braunschweig, DFB-Pokal. Nach dem Abstieg. Es lief alles noch super. Dann kam der Talk und dann ging alles bergab.
Aua, sind das
ich hoffe,
ist das also ein schlechtes Omen?
Nicht, dass Frank Baumann jetzt noch absagt.
Ja, also gestern habe ich noch mit den Falkern gesprochen, ja, Termin gut. Steht. Noch Termin. Nee, aber ich glaube, es wird eine coole Sache und das wird ja auch, wir lesen ja auch die Kommentare, die er so unter die YouTube-Videos schreibt. vielfach gewünscht, dass wir wieder einen Live-Talk organisieren, wo dann, ich glaube, knapp 200 Leute von euch dabei sein können. Ich glaube, es wird eine coole Nummer. Frank Baum wird auch einiges an Zeit mitbringen. Wir werden auch User-Fragen bzw. Zuschauerfragen von euch mit einstielen und uns da ein kleines Programm überlegen, sodass ihr da auf eure Kosten kommt. Und also wir freuen uns schon drauf. Und ja, wie gesagt, haltet die Augen offen auf unsere Social-Kanäle etc. und besorgt euch Tickets.
Unbedingt. So, bevor es soweit ist, fährt Schalke nächste Woche nach Kiel am Sonntag, 13.30 Uhr. Warum wird es besser dann? Wird es besser?
Weil ich nicht da bin.
Eine Woche mehr Zeit, um mit den Zugängen zu arbeiten. Andere Aufstellung, andere Einstellung und ein Gegner, der jetzt auch nicht gerade die beste Saison seines Lebens spielt.
Okay. Also mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Hoffen wirklich, dass es dann nächste Woche endlich wieder einen 3-Punkte-Sieg zu feiern gibt. Ich sage Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.